Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind, dass jeder da ist. Ich überlege mir immer, in welchem Zustand die Leute wohl in so eine Predigt kommen. Warum kommen sie denn eigentlich am Sonntag, wenn es draußen so kalt ist, gehen sie raus und tun sich das an, woanders hinzugehen? Und mir persönlich geht es halt so, ich freue mich auf zweierlei ganz besonders. Die Gemeinschaft mit euch, mit den anderen Christen, die ich sonst unter der Woche nicht sehe, und auf die Begegnung mit unserem Gott. Weil hier Gelegenheit ist, diese Lieder zu singen, die das so ausdrücken, was mich bewegt, und weil hier Gelegenheit ist, einfach mal zuzuhören, selber still zu sein und auf Gott zu hören. Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, genau um das möchte ich dich bitten, Herr, dass du hier gegenwärtig bist mit deinem Heiligen Geist, dass du uns hilfst, das, was uns aus dem Alltag noch unruhig macht und was so laut ist, dass das zurücktreten kann und du zum Vorschein kommst, dass wir auf dich hören können, mit einem offenen Herzen, das gerne bereit ist, das auch umzusetzen, wenn am Montag der Alltag wieder losgeht. Bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, der hier ist. Herr, gebrauche meine Worte als deine Worte. Und sei besonders auch bei den Mitarbeitern im Kindergottesdienst. Segne sie, gib ihnen ein Herz für die Kinder und hilf jedem einzelnen Kind, dass es lernen kann, dir zu vertrauen. Amen. Ein Gewerkschaftsfunktionär benötigt einen Herzschrittmacher. Der Arzt fragt, einen roten oder einen schwarzen? Der Patient sagt, natürlich einen roten. Der Gewerkschafter geht nach der OP zum Arzt und sagt, man sieht doch von außen gar nicht, ob er rot oder schwarz ist. Was ist denn der Unterschied? Darauf der Arzt, der Rote arbeitet nur 35 Stunden in der Woche. Ja, da hat er Pech gehabt, der Herr Gewerkschafter. In der Predigt heute soll es auch um das Herz gehen. Da haben wir unseren Gewerkschafter mit seinem Herzschrittmacher. Ich habe der Predigt den Text, den Titel gegeben, Herzensangelegenheit, weil es um unser Herz geht, und zwar geht es um ein reines Herz. Der Vers, den ich behandeln möchte, der wurde heute schon gesagt, der ist mitten in der Bergpredigt. Sehr lesenswert übrigens, immer wieder. Matthäus 5, Vers 8, ganz am Anfang der Bergpredigt, sind diese Seligpreisungen. Und eine davon heißt eben, so wie hier, glücklich zu preisen ist oder selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es wird heute bei diesem Vers aus der Bergpredigt um Echtheit gehen, und um eine gelingende Gottesbeziehung. Und wer will das nicht? Echt sein. Der sein können, der ich auch wirklich sein will. Mir ging es in der Vorweihnachtszeit einmal so, dass ich total genervt war von der vielen Arbeit, die ich hatte und dem ganzen Trubel. In der Arbeit ging es recht hektisch zu und in meiner Freizeit war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, angeblich so wichtige Dinge wie einkaufen, Holz besorgen, Geschenke kaufen, Telefonate führen und so weiter auszuführen. Ich fand gar nicht mehr zu meinem Ausgleich. Ich war gestresst. Ich fand nicht mehr zu der Ruhe, zum Sport machen, zu Zeiten des Nachdenkens. Ich denke, der ein oder andere kennt solche Situationen. Und ich erwischte mich dabei, dass ich festgestellt habe, Mensch, ich habe jetzt 2 Tage lang gar nicht mehr zu Jesus gebetet. Ich meine, ist euch das auch schon mal so gegangen, dass ihr so irgendwie so erschrocken seid? Das, was mir so wichtig ist, eigentlich in meinem Leben, darum kümmere ich mich gerade gar nicht. Und ich war gedanklich total weit weg von dem, was mich als Christ ausmacht und von dem, was Jesus sich wünscht. Da bin ich echt erschrocken. Ich stellte fest, dass ich Sätze gesagt hatte, die eigentlich gar nicht das weitergeben, was ich wirklich im Innersten denke. Ich habe Aussagen von Kollegen zugestimmt, leichtfertig, denen ich eigentlich etwas hätte entgegensetzen müssen, weil sie eigentlich nicht richtig waren. Zum Beispiel, kennt jeder von euch, Gealfred, Gesundheit ist ja eh das Wichtigste, Hauptsache gesund. Es gibt so viele solche Sätze, da gibt es einen total guten Ansatz einzuhaken oder nachzufragen, wie meinst du das jetzt? Aber ich habe gar nichts nachgehakt, gar nichts angesetzt zu einem Gespräch. Ich reagierte nur noch und ich ließ mich treiben. Ich war nicht der eigentliche Alfred Wiedemann, der das gesagt hat und tat, was er für richtig hielt. Und dieser Vers, den wir da gerade behandelt haben, der macht etwas deutlich. Es scheint einen direkten Zusammenhang zu geben zwischen einem reinen Herzen und dem, was unsere Augen sehen. Jesus war ganz echt. Er hatte ein reines und ein aufrichtiges Herz. Er hat immer Blickkontakt zu Gott gehabt. Er sah die Welt um sich her und die Menschen mit Augen, die das sahen, was Gott wichtig war. Und so ist in der Bibel ganz oft davon die Rede, dass dieser Jesus sich in seinem Herzen bewegen ließ, dass es ihn anrührte, wenn er bestimmte Situationen oder bestimmte Menschen sah. Er bekam heftiges Mitleid, als er die verlorenen Menschen um sich herum gesehen hat. Oder eine trauernde Witwe, einen Blinden, einen Lahmen, einen Kranken. Und es hat ihn so bewegt, dass er immer im Kontakt mit seinem Vater war und er hat gehandelt, er ist aktiv geworden, er hat gesegnet und er hat geheilt. Und Jesus hat dabei keine Hintergedanken, keine versteckten Motive oder Eigennutz im Sinn. Nee, er will eigentlich einfach nur, dass diese Not aufhört. Jesus will nur helfen. Und zwar ganzheitlich. Jesus sieht diese Trennung, das Getrenntsein der Menschen von ihrer eigentlichen Bestimmung. Jesus sieht die Not, die in dem Leben von Menschen vorhanden ist, dadurch, dass in ihrem Leben Sünde und Schuld ist. Sie sind getrennt von Gott und die Menschen sind entwürdigt, sie sind entstellt, sie sind eigentlich nicht das, wozu sie bestimmt sind. Über Sünde und Schuld hat ja Gerd in der letzten Predigt detaillierter gesprochen und ich will nur so viel sagen, dass Schuld den Blick auf Gott trübt. Schuld zerstört die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott und Schuld macht einsam, weil Schuld auch immer Menschen von Menschen trennt. Deshalb ist das reine Herz so wichtig. Deshalb preist Jesus die Menschen als glücklich, die ein reines Herz haben. Die Augen ihrer Herzen sind nicht durch Schuld und böse Gedanken getrübt. Durch die Worte der Heiligen Schrift wird ihr Blick geschärft. In Jesus Christus erkennen sie die Liebe Gottes zu uns Menschen. Sie schauen in das Herz Gottes, das Jesus Christus für uns aufgeschlossen hat. Sie sehen, wie barmherzig, wie wohlwollend Gott ist. Und was er im Himmel für eine Zukunft für uns bereitet hat. Das ist ja eine Dimension, die viele der Menschen um uns herum total ausklammern. Die Zukunftsperspektive im Himmel. Deswegen redet man ja, Hauptsache gesund. In unserer Gesellschaft und vielleicht auch manchmal bei uns Christen ist das nicht immer so wie bei Jesus. Mit dem reinen Herzen. Bei uns gibt's schon manchmal Hintergedanken beim Tun des Guten. Da werden heimlich eigennützige Zwecke verfolgt und die Großzügigkeit und die menschliche Zuwendung ist nur vorgetäuscht. Ich erinnere mich an eine Anzeige von einer Frau, die total enttäuscht war. Eine Pflegerin hat sich so gekümmert um ihre Mutter, war total nett und lieb und hat sich letztendlich eine Vollmacht erschlichen und hat dann ganz viel Geld abgezweigt. Das ist genau das Gegenteil von einem reinen Herzen. Und dieses unreine Herz, das zieht Konsequenzen nach sich. Gleich am Anfang der Bibel, der erste Bericht schon, wo es um die Menschen geht, da wird dieses Thema aufgegriffen. Am Anfang waren die ersten Menschen beide nackt und sie schämten sich nicht. Okay, man könnte denken, das ist irgendwie so im sittlichen Sinn gemeint. Ja, die waren halt nicht angezogen und die haben sich aber auch nicht geschämt. Das war ihnen nicht peinlich. Es bedeutet aber viel mehr, als dass es ihnen nicht peinlich war. Diese beiden ersten Menschen, die haben es nicht für nötig gefunden, etwas voreinander zu verheimlichen. Sie mussten sich in keiner Weise etwas vormachen und sie konnten sich mit einem reinen Herzen völlig unverstellt begegnen. Gibt's das heute noch? Ich meine, das scheint es fast nicht mehr zu geben. Selbst manche Eheleute verheimlichen Dinge voreinander. Und die Menschen sagen dann ungefähr so, ja, wenn ich ganz ehrlich ich selbst bin, dann muss ich ja damit rechnen, dass der andere dieses Wissen um meine Schwächen gegen mich verwenden kann. Dass er Geheimnisse ausplaudert und dass mein Vertrauen missbraucht wird. Und so kommt es, dass wir gar keine Beziehung mehr zu echten und zu authentischen Menschen haben, sondern wir lernen nur noch Scheinmenschen kennen. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind Abziehbilder. Die geben nur noch Floskeln von sich. Sie sind austauschbar, sie sind unecht, statt ehrlich und eben auch mit ihren unverkennbaren Eigenheiten und Besonderheiten. Wenn dann mal wirklich jemand ganz unverschämt er selber ist und das ehrlich tut und sagt, was er meint und was er wirklich denkt, dann haben wir gleich ganz schöne Probleme, damit umzugehen. Dann sind die verwendeten Worte vielleicht gesellschaftlich nicht korrekt oder zumindest ungewohnt. Für mich sind das aber immer sehr schöne Momente, solche Menschen kennenzulernen. Eine intensive Erfahrung, zum Beispiel auf dem Hüttenwochenende der Männer, die Männer unter uns, die schon dabei waren, die wissen, da wird sehr offen miteinander geredet. Manchmal grenzt es fast schon an so einen kleinen Streit. Die Diskussionen, die gehen manchmal auch ins Politische. Und wenn ich da auf Menschen treffe, die sind Christen, die sind von Jesus geprägt, aber die sind sehr selbstbewusst. Die sagen, was sie denken, die tun, was sie im Innersten auch sind. Das ist für mich so schön, solche Leute zu sehen. Das sind wertvolle, echte Menschen und wertvolle Momente. Wer bist du denn wirklich? Wer möchtest du denn wirklich sein, wenn du nur irgendwie könntest? Viel zu oft lassen wir uns von außen diktieren, wie wir sein sollen. Direkt oder indirekt wird mir gesagt, dass ich im Beruf immer vorbildlich und leistungsstark sein soll. Am besten jedes Jahr nochmal 5 oder sogar 10% mehr produktiv sein soll. Ich soll flexibel sein, ich soll immer einsatzbereit sein. Vom Ehemann erwartet die Frau, dass er bei den Kindern für den nötigen erzieherischen Ausgleich sorgen soll. Er soll immer liebevoll sein und geduldig und ein genialer Handwerker vor dem Herrn. Und von der Lehrerin wird erwartet, dass sie immer hochmotiviert mit den neuesten Lernmethoden unterrichtet und vom Schüler natürlich, dass er fleißig ist und diszipliniert mitarbeitet. Der Vermieter soll die Miete nie erhöhen und gleich in der ersten Woche nach dem ersten Anruf, weil Mängel sind an der Heizung oder sonst was, soll er mit einem Handwerker vor der Türe stehen. Ja, aber ganz ehrlich, die Realität sieht eben anders aus. Die Erwartungen, die an uns herangetragen werden, wirken auf uns wie so ein Jahrmarktspiegel, so ein verzerrender Spiegel. Auf dem Plärrer gab es das oder auf der alten Wiesen. Da kommt man entweder viel zu lang raus oder zu dick. Und wir lassen ein Bild von uns selber zu, das uns total verzerrt. Wir sind das eigentlich gar nicht. Dann ist auch unser Herz nicht rein. Es geht ja heute um das reine Herz. Wenn ich zu viel zulasse von dem, was die anderen von mir erwarten, dann müllt mich das zu. Dann habe ich zugelassen, dass mein Herz zugeschüttet wurde. Es wurde zugeschüttet mit Anforderungen und Ansprüchen. Angeblich soll ich ja dann ein glückliches Leben führen, wenn ich diesen Anforderungen von außen entsprechen kann. Aber ist diese Geschichte in Wirklichkeit nicht etwas, was man viel eher als eine Herzensverschmutzung oder eine Freiheitsentziehung bezeichnen müsste, die da passiert? Vielleicht ist mein Herz gar nicht mehr frei und rein. Und so kann es dann passieren, dass ich den Kontakt verliere zu meiner eigentlichen Bestimmung. Wer bin ich denn? Was will ich eigentlich erreichen als Alfred? Was sind denn meine Ziele als Kind Gottes in dieser Welt? Was soll an mir erkannt werden? Vor lauter Pflichterfüllung und vorauseilendem Gehorsam haben diese wichtigen Fragen gar keinen Platz mehr in meinem Leben. Und das ist echt schade. So ging es mir in der Vorweihnachtszeit. Da bin ich erschrocken. Das eigentliche Wichtige in meinem Leben hat keine Rolle mehr gespielt. Ich bin unecht und überfremdet mit dem, was andere von mir wollen und erwarten. Ich habe aber nicht mehr den Kontakt zu meinem eigenen Herzen, zu meiner eigentlichen Identität in Jesus Christus. Und dafür ist so ein Gottesdienst gut. Hier wird mir das manchmal gesagt: Alfred, du darfst doch wissen, du bist ein geliebtes Gotteskind. Und du hast einen göttlichen Auftrag in dieser Welt. Du darfst nämlich ein fröhlicher Zeuge sein für Gottes Liebe und Vergebung und seine himmlischen Zukunftspläne voller Hoffnung. Für mich bedeutet es dann aber auch, dass ich selbst nicht solche falschen und überfordernden Erwartungen an andere stelle. Auch nicht hier in der Gemeinde an meine Geschwister und an meinen Ehepartner und an meinen Arbeitskollegen. Jeder hat ja so ein Bild und jeder meint, er weiß ganz genau, wie ein richtig guter Christ zu sein hat. Aber Jesus mahnt uns in derselben Bergpredigt übrigens, in Matthäus 7, Vers 1, Jesus sagt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also vielleicht ist es besser, erst einmal dem anderen ganz genau zuzuhören, wahrnehmen und erkennen, wen ich jetzt genau vor mir stehen habe. Der, mit dem ich rede, in welcher Situation lebt er? Was hat er denn eigentlich schon für Erfahrungen in seinem Leben machen müssen? Was hat ihn verletzt? Und wo steht er jetzt gerade in seiner Jesus-Beziehung? Ist er ganz nah dran oder weit weg? Wenn ich mein Gegenüber ernsthaft wahrnehmen will und erkennen will, wer das wirklich ist, braucht es von mir, von meiner Seite also auch ganz bewusst und gewollt einen großen Respekt für seine Lebensbiografie. Vielleicht ist das Leben von dem, mit dem ich rede, so total anders als meins. Und ich muss mich dann scheuen, dem anderen seine Freiheit zu nehmen, indem ich meine Wertvorstellungen so eins zu eins auf ihn übertrage und von ihm erwarte, dass er ganz genauso denkt und handelt wie ich. Mein Gegenüber hat ein Recht darauf, von mir eine objektive Aufmerksamkeit zu bekommen. So. Jetzt haben wir den Aspekt genauer angesehen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn ich ein reines Herz habe und ich Menschen sehe. Ich möchte aber nochmal auf diesen Vers zurückkommen. Da steckt noch mehr drin. Glücklich zu preisen oder selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Unser Blick auf Gott wird frei, wenn wir ein reines Herz haben. Das sagt der Vers doch. Und solche Menschen haben es richtig gut. Sie sind glücklich zu preisen. Zweifelsohne ist mit einem reinen Herz ein solches gemeint, in dem es keine Sünde, keine Bosheit, keine Unreinheit gibt. Im Psalm 51, Vers 12 bittet dieser große König David, der ist mein persönliches Vorbild, er bittet Gott um Vergebung, weil er etwas Schlimmes gemacht hat. Er sagt: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und Gott hat sich über David und unzählige Menschen vor und nach ihm erbarmt. Und heute gilt dasselbe. Du und ich, wir dürfen heute genauso mit unserer Schuld zu Gott kommen. Die einzige Voraussetzung dazu ist bis heute das aufrichtige Gebet um die Reinigung deines Herzens von Schuld und Sünde. Wir sind hier bei diesem Thema Vergebung angekommen. Und wer bis hierher aufmerksam zugehört hat, der wird es jetzt in seinem Gewissen spüren, ob da sowas vorhanden ist. Muss ja nicht. Aber wenn wir uns Gott öffnen und seinem Wort, dann passiert es immer wieder mal, dass wir merken, dass er uns anspricht und uns auf Dinge aufmerksam macht. Es könnte jetzt sein, dass da etwas vorhanden ist, das Sünde genannt werden muss. Dann lass dir das eine sagen. Die Vergebung deiner Sünde aufgrund deines aufrichtigen Gebets wird dir Gott nicht abschlagen. Wenn du ernsthaft und ehrlich zu Gott kommst mit deinem Gebet, dann wird er dich nicht hinausschmeißen oder sagen, das geht nicht oder du schon wieder. Wir können es nachlesen in seinem Wort und er steht zu seinem Wort. In Johannes 1, Vers 7 und 9 wird dieses Wort rein und reinigen auch verwendet. Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und jetzt kommt der Vers 9, ganz wichtig, den dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ist das für eine Zusage? Wo gibt es das in dieser Welt? Das gibt es nur bei Gott so etwas. Die Chance zum Neuanfang. Der Blick unserer Herzen auf Gott wird also frei, wenn wir um Vergebung unserer Schuld bitten. Mein Blick für das Wesen und die Anliegen Gottes wird geschärft. Ich verstehe immer mehr von ihm. Ich verstehe immer mehr von Gottes Plänen. Wenn dich also diese Frage umtreibt, was ist denn Gottes Wille für mich? Dann schaffst du die besten Voraussetzungen, indem du dafür sorgst, dass du ein reines Herz hast. Dann kannst du Gott schauen. Das ist doch was ganz anderes, wenn ich mit jemandem spreche, den ich auch sehe. Dann kannst du Gott schauen, dann siehst du, wie er ist, dann siehst du, was will er mir andeuten, was will er für mich haben in meinem Leben. Im Wort Gottes und auch in unserem eigenen Leben entdecken wir aber auch etwas Schlimmes. Es geht so schnell, dass sich wieder was einschleicht in unser Herz. Unreinheit, Egoismus, Boshaftigkeit, Schuld eben. Aber wir brauchen daran nicht verzweifeln. Wir können wie ein kleines Kind Jesus wieder bitten. Mit einem einfachen, aber ernsthaft gemeinten Gebet dürfen wir Gott bitten und er wird sich erbarmen. Dieser Vers da oben, der gilt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann, wenn das wieder passiert ist, dann gilt auch uns heute ganz aktuell dieses Wort, glücklich zu preisen. Ja, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Amen. Eigentlich bin ich hier fertig. Ich habe noch einen Anhang. Und ihr werdet gegen Ende merken, dass dieser Abspann zur Predigt auch ganz eng etwas damit zu tun hat, mit einem reinen Herzen und mit meiner wahren Identität als Kind Gottes. Ich weiß nicht warum, letzte Woche habe ich mir alte E-Mails angeschaut. Und im Jahr 2013 hat mir die Verena Peetz, die damalige Jugendpastorin, einen Link geschickt auf ein Video bei YouTube. Ganz kurz berichtet geht es da darum, dass ein Mann berichtet, was er erlebt hat. Und zwar ist er nach einem Verkehrsunfall gestorben, hat seinen Körper verlassen und ist in den Himmel gekommen. Er kann es nicht in Worte fassen, aber da war es unglaublich schön. Und er hatte ein Gespräch mit Gott. Und Gott stellte ihm Fragen. Und er konnte Gott auf keine dieser Fragen eine Antwort geben. Und dann bekam er von Gott den Auftrag, zurückzukehren und die Menschen, die sich auf diesem breiten, da war so ein Bild, da hat man die ganzen Mengen an Menschen auf so einem breiten Weg gesehen. Und er für sich wusste natürlich schon, was Gott meint, was das bedeutet, dass so viele auf diesem Weg sind. Aber als Gott fragt, warum sind dort so viele, kann er ihm keine Antwort geben. Ich wüsste auch keine Antwort, keine gute. Und Gott gibt ihm den Auftrag, diese Menschen, die sich auf diesem breiten Weg in die Verlorenheit befinden, aufmerksam zu machen auf Jesus und die Rettung, die es gibt. Okay, bei solchen Berichten von diesen Nahtoderfahrungen bin ich persönlich grundsätzlich sehr, sehr skeptisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit sowas, weil zum Beispiel gibt es auch andere Erklärungen dafür. Hirnforscher sagen zum Beispiel, dass hier auch Stresshormone und körpereigene Halluzinogene wie Endorphine auf unser Bewusstsein einwirken können. Und das im Nachhinein denkt man, ah, helles Licht, aber in Wirklichkeit hat man vielleicht irgendwie einen Flash gehabt, weil man Hormone ausgeschüttet hat. Aber als ich mir das Ganze anhörte und mit welcher Begeisterung und Sehnsucht dieser Mann noch viele Jahre später von dem erzählte, wie es im Himmel zugeht, wie unbeschreiblich schön und herrlich das da für ihn war, dann hat mich das schon sehr bewegt. Ich konnte es nicht einfach so abtun als Hirngespinst. Zunehmend war ich gefesselt von diesem Bericht und von dieser Freude über diese Majestät, diese Schönheit im Himmel, und Sehnsucht packte mich. Es gibt ein paar so Ereignisse in meinem Leben, da werde auch ich, abgebrühter Polizeibeamter, manchmal richtig emotional. Und das ist außer bei diesen innerfamiliären Anliegen ganz besonders bei 4 Anlässen der Fall. Erstens, wenn ich dabei bin oder es von ihm selbst erzählt bekomme, wie einer sein Leben Jesus übergibt und ich erlebe, was für eine Freude und Freiheit das bewirkt. Wer das schon miterlebt hat, kann man nicht eintauschen gegen irgendwas Besseres. Da freue ich mich so wahnsinnig mit. Zweitens, es bewegt mich sehr, wenn sich ein Mensch taufen lässt. Es bewegt mich, bei einer Beerdigung teilzunehmen, und es bewegt mich sehr, wenn vom Himmel gepredigt wird oder dieses Thema in einem Film oder in einem Lied aufgegriffen wird. Da fließen dann auch mal Tränen der Freude und der Ergriffenheit und der Sehnsucht, und ich schäme mich auch nicht mehr dafür. Früher habe ich das so verstohlen weggewischt. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Und wenn ich mich freue, dann freue ich mich. Und das darf man auch ruhig sehen. So bin ich halt. Und da schäme ich mich nicht dafür. Und da ermutige ich euch auch, seid echt in der Sache. Und dann denke ich mir, ja, Alfred, mein Hauptauftrag hier in dieser Welt ist doch, dass ich aus dieser Begeisterung und Motivation heraus den Menschen um mich herum auch das nicht verschweigen darf, dass es eine Rettung durch Jesus gibt. Und dass es eine Hoffnung auf den Himmel gibt. Ich weiß nur immer nicht so genau, wie kann ich denn das verklickern? Wie kann ich das in Worte fassen? Aber als ich diesen Bericht gehört habe, hat es mir so gebrannt im Herzen, dass ich mir gedacht habe, ja, Alfred, das musst du auch irgendwie hinkriegen, diese Sehnsucht, die du hast, den anderen mitzuteilen. Weil dafür schlägt mein Herz. Ich habe das jetzt eben deshalb erzählt, ich bin schon am Ende, weil mir beim Ansehen dieses Berichts so richtig klar wurde, was mir selber wirklich auch wichtig und total wertvoll ist. Das ist meine Identität. Das gehört, also das kann man von mir nicht wegtrennen. Wenn das weg wäre, diese Sehnsucht auf den Himmel oder dieses Wissen, Jesus kann retten, dann wäre ich nicht mehr Alfred Wiedemann. Dann wäre ich irgendwas anderes, was viel weniger wertvoll ist, weil dann fehlt mir was ganz Wichtiges. Ich bin einer, der selber geliebt ist und der selber gerettet ist. Und deswegen möchte ich nicht versäumen, den anderen, die auf diesem breiten Weg sind, etwas davon zu erzählen, welche Hoffnung ich habe. welche Rettung es gibt. Und diesen Blick auf die Realitäten dieser Welt, auf die Verlorenheit der Menschen ohne Jesus, diesen Blick bekommen wir, wenn unser Herz nicht mehr von Schuld getrübt ist oder von den Erwartungen der Menschen um mich her so eingetrübt ist, sondern wenn wir ein reines Herz bekommen haben und wir können dann Gott schauen und die Menschen um uns herum mit Gottes Augen sehen. Es wird in diesem Bild, finde ich, so gut verdeutlicht, weil da so ein Herz im Auge schimmert. Das möchte ich euch mitgeben. Wir können Gott schauen und die Menschen mit Gottes Augen sehen, wenn wir unser Herz gereinigt haben und bei Jesus das in Anspruch genommen haben, was er uns anbietet, was er jedem anbietet. Ich vergebe dir deine Schuld. Amen.